Liebe Geschwister, im Epheserbrief wird Gott einmal bezeichnet als der Vater aller Vaterschaften. Und er möchte uns individuell zur Vaterschaft im Glauben führen. Das gilt natürlich auch für die Schwestern, da ja auch sie Söhne Gottes sind, im Geiste. Er möchte aber auch die gesamte Gemeinde des Leibes Christi zu einer Altersausreife führen, wie es in Epheser 4 geschrieben steht. Heute Abend wollen wir nun etwas hören von der Altersreife des Patriarchen Jakob ben Isaak. Dies ist ein Thema, das sicherlich nicht zeitgemäß ist, in einer Zeit, wo das frische Mundwerk einer Endzeitgeneration von den Alten sagt, sie seien Gruftis oder Friedhofsgemüse, wo man nicht mehr aufsteht vor einem alten Haupt, um es zu ehren. Ich möchte dazu ein Wort Gottes lesen aus Psalm 92, ab Vers 12. Dort heißt es, der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Könnte man an einen jungen Baum denken? Ich las kürzlich von einem Wissenschaftler Folgendes über einen Baum und seine Prozesse im Frühjahr. Etwa ein Baum von 10 Metern Höhe. Von der Knospe bis zum Blattaustrieb verwendet er eine Energie, wie es ein Auto gebrauchen würde, das mit 100 Stundenkilometern 45 Tage und Nächte hindurch fährt. Ich kann das nicht nachprüfen, aber ich muss das diesem Wissenschaftler in etwa abnehmen. Aber das ist dann ein junger Baum. Hier im Psalm 92 ist eher an alte Bäume gedacht. Etwa jene alten Ölbäume, die wir ja auch schon einmal vielleicht gesehen haben in Abbildungen, oder im Fernsehen, die mehrere hundert Jahre alt sind und die dennoch noch grüne Blätter treiben und Früchte bringen. Es gibt sogar besondere Tannen und Kiefern, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt werden. Aber ich möchte das Wort vom Palmbaum doch noch ein wenig weiterlesen. Nebenbei gesagt, die Dattelpalme, an die hier gedacht ist, gibt ja Süßigkeit in ihren Datteln, aber sie gedeiht auch im brackigen Salzwasser. Selbst dort kann sie wachsen. Und die Umstände unseres Lebens sind ja nicht immer Süßwasser. Und auch wir haben manche Dinge, in denen wir wachsen, die uns keineswegs bekömmlich erscheinen. Und dennoch steht dieses Wort über unserem Leben, der Gerechte wird sprossen, wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jahwes, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes, wenn sie 20 Jahre alt sind. Jung und voller Elan und mit großen Illusionen und Zielen. Ja, gewiss, das wäre schön, wenn sie auch da schon gepflanzt sind, in dem Hause Jahwes und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Aber dann heißt es weiter, noch im Greisenalter treiben sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jahwe gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Das ist die Verkündigung und die Botschaft der Alten im Hause Gottes, die aufgrund der Erfahrungen eines langen Lebens, aufgrund vieler Kämpfe und Verwundungen, auch aufgrund mancher Tragödien in ihrem Leben, mancher Anfechtungen, Drangsale und Leiden, dennoch das Zeugnis geben an die junge Generation, er ist unser Fels, kein Unrecht ist in ihm. Dazu sollen sie auch im Greisenalter noch im Hause Gottes grünen und Frucht bringen. Das dürfen wir auch als eine Verheißung sehen auch für unser Alter. Und die jungen Leute unter uns dürfen dies als Zielvorstellung und Zielprojektion Gottes für ein ganzes Leben in der Nachfolge sehen. Ich habe kürzlich bei dem Ausleger McIntosh Folgendes gelesen: Das Ende von Jakobs Lebensweg bildet einen erfreulichen Gegensatz zu allen früheren Szenen seiner ereignisreichen Geschichte. Es erinnert an einen heiteren Abend nach einem stürmischen Tage. Die Sonne, die während des Tages hinter Wolken und Nebel verborgen war, geht in majestätischem Glanz unter, wobei sie mit ihren Strahlen den Himmel vergoldet und einen schönen Morgen verheißt. So ist es mit Jakob. Das Überlisten und Feilschen, das Überlegen und Planen, die ungläubigen, selbstsüchtigen Befürchtungen und Sorgen, alle diesen finsteren Wolken der Natur scheinen verschwunden zu sein. Und Jakob tritt in der ganzen Hoheit des Glaubens auf, um Segen auszuteilen und Würden zu verleihen, gemäß der heiligen Erkenntnis, die man nur in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott erlangt. Und nun möchte ich Ihnen aufgrund von 6 Episoden aus dem Alter dieses Mannes etwas von seiner geistlichen Altersreife weitergeben. Das erste soll sein das Wiederaufleben seines Geistes. Es gibt ja nach den Sprüchen nicht nur Verwundungen unseres Leibes, die wir alle kennen, und nicht nur Verwundungen unserer Seele, an denen wir oft viel länger tragen und die viel schwerer zu behandeln sind, etwa von Psychotherapeuten oder Psychologen und Seelsorgern, sondern es gibt auch tiefgehende Verwundungen des Geistes und des geistlichen Lebens, wo irgendwo etwas sich ereignet hat, was das geistliche Leben verbogen hat. Da gibt es die Möglichkeit einer Wiederbringung durch den Wiederbringer aus den Toten. In Hebräer 13 steht ja dieses wunderbare Wort von dem lebendigen Gott hinsichtlich der Auferstehung Jesu Christi, dass er der Wiederbringer aus den Toten sei, der auch uns den Segen vermittelt, uns kräftigt, gründet und befestigt in unserem Glaubenslauf. Von diesem Wiederaufleben des Geistes Jakobs lesen wir in 1. Mose 45 ab Vers 25. 45 ab Vers 25. Und sie, die Söhne Jakobs, zogen aus Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und zwar, als sie Getreide holten in Ägypten und als sich Josef ihnen auf der dritten Reise als ihr Bruder zu erkennen gegeben hat. Und sie berichteten ihm und sprachen: Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da erstarrte sein Herz. Es hätte nicht viel gefehlt, da wäre das Herz dieses Mannes stillgestanden, hätte versagt, der 40 Jahre lang von seinem geliebten Sohne Josef getrennt gewesen ist und dem die Brüder gesagt hatten, indem sie ihn den blutbefleckten Rock Josefs vorwiesen: Gewiss hat ein Raubtier ihn zerrissen. Da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht, und zwar mit gutem Grund. Er hatte sie kennengelernt in ihrem Wesen, in ihrer Heuchelei, in ihrem Lügenwesen. Und sie redeten zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, ihn zu holen. Ägyptische Wagen, nicht nur ein Möbelwagen, es war eine ganze Armee. und der Geist ihres Vaters Jakob lebte wieder auf. Und Israel sprach, das ist viel, das reicht aus. Hier wird zum ersten Mal in dieser dramatischen Geschichte wieder der Name Israel verwendet. Angesichts jener Meldung, Josef lebt, genug. Da denken wir an das Wort, das der Herr Jesus dem Apostel Paulus gesagt hat, der dreimal ihn angefleht hat, er möge doch den Engel Satans den Pfahl im Fleische von ihm nehmen, der ihn Tag und Nacht quält. Hat der Herr zu ihm gesagt, genug, rede mir nicht mehr von dieser Sache. Meine Gnade reicht für dich aus. Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Israel sprach, genug, oder das ist viel. Josef, mein Sohn, lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe denn ich sterbe. Wieder Auflebung des Geistes. Ich werde hier erinnert an das schöne Wort aus Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, denn der Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich geschaffen habe, wieder aufleben des Geistes. Und das dürfen wir uns sagen, wenn wir müde sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir resignieren, wenn wir Verwundungen der Seele und des Geistes haben, vor diesem lebendigen Gott, du bist der Wiederbringer aus den Toten. Du kannst auch meinen Geist erneuern, dass meine Tage werden wie die Tage meiner Jugend, dass das Charisma deines Geistes, die Gnadengabe deines Geistes in mir wieder wirksam werde. Fache an die Gnadengabe, die in dir ist. Durch den Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus dem Timotheus, Wiederaufleben des Geistes, auch im Alter. Aber wir sollten Gott darum bitten, dass er uns dieses Geschenk darreicht, das dem Jakob gegeben wurde in einem Alter von 130 Jahren. Ich möchte noch eine feine Parallele lesen aus dem Richterbuch, wo wir noch einmal von einem solchen Wiederaufleben des Geistes hören. Es war, nachdem Simson gegen die Philister gekämpft hatte, mit dem Eselskindbacken, und wie er mit diesem Eselskindbacken in der Kraft Gottes 1000 Männer der Feinde Gottes erschlagen hatte. Da heißt es in Richter 15 ab Vers 16, und Simson sprach mit dem Eselskindbacken, einen Haufen, zwei Haufen, mit dem Eselskindbacken habe ich 1000 Männer erschlagen. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, da warf er den Kindbacken aus seiner Hand und er nannte selbigen Ort Ramat Lechi, Kindbackenhöhe. Und dann geschieht etwas, was oft geschieht, wenn wir im Kampf des Glaubens stehen und auch müde werden. Und es dürstete ihn sehr und er rief zu Jahwe und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor und er trank und sein Geist kehrte zurück, wurde wiederbelebt und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen En Hakore, Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist bis auf diesen Tag. Und aus dieser Quelle des Rufenden, der da dürstet, der da müde ist, der da verzweifelt, der da resigniert obwohl er Kämpfe Gottes gekämpft hat, dürfen auch wir trinken bis zum heutigen Tag, damit unser Geist wiederkehrt und wir wieder aufleben in der Kraft des lebendigen Gottes. So dürfen wir uns, auch wenn wir alt werden, das Wort des Apostels Paulus aus 2. Korinther 4 immer wieder sagen, und wir dürfen es als Verheißung des lebendigen Gottes an uns persönlich nehmen. 2. Korinther 4, 16 und folgende: Deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßen hinausgehendes, überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig, hat ewige Realität. Der zweite Punkt. Und zwar lesen wir jetzt aus 1. Mose 46, Vers 1 bis 4, ein Nachtgesicht des Patriarchen Jakob. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beerseba, dem Brunnen des Schwures. Und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte: Jakob, Jakob. Hier dürfen wir an die Nachtgesichte des Propheten Sahaja denken. Es sind prophetische Weissagungen, prophetische Nachtgesichte. Hier wird Jakob mit seinem Doppelnamen genannt. Ich habe ja hier schon einmal darauf hingewiesen, dass wir in der Heiligen Schrift 7 solcher Doppelnamen haben: Abraham, Abraham, Jakob, Jakob, Mose, Mose, Samuel, Samuel, Martha, Martha, du hast viel Plage und Mühe, Simon, Simon, ich habe dir etwas zu sagen, Saul, Saul, vor den Toren von Damaskus, und wenn wir wollen, dürfen wir auch noch eine Stadt hinzunehmen, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten. Ein doppelter Namensaufruf, sicherlich in einer besonderen Dringlichkeit. Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte: Jakob, Jakob. Und er sprach: Siehe, hier ich. So heißt es im Hebräischen. Siehe, hier bin ich. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen, und ich will dich auch gewisslich heraufführen, und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Da machte sich Jakob von Beerseba auf, und die Söhne Israels führten Jakob, ihren Vater, und ihre Kinder und ihre Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, ihn zu holen. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all sein Same mit ihm, seine Söhne und die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Söhne, und all seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Ich möchte Sie fragen, warum hat Jakob sich gefürchtet, nach Ägypten hinabzuziehen? Da geht es nicht hinauf in himmlische Örter, in die Nähe Gottes. Da geht es hinab in das Territorium fremder Göttermächte. Und es ist ja wirklich so, dass die Völker dieser Welt mit ihren Ländern den Göttern und Mächten der Finsternis unterstellt sind. Und dass es eigentlich nur ein Territorium gibt, das dem Jahwe gehört, dem Gott und Felsen Israels, dem Christus, das Land, das er erwählt hat, das Land Israel. Ägypten heißt zu Deutsch Bedrängnis, Einschließung, Kerker. Wir dürfen hier getrost einmal an ein Wort denken, wie 1. Korinther 8, Vers 1 bis 3, wenn uns das etwas befremdet, was ich soeben gesagt habe, über das Territorium anderer Götter. Wer etwas weiß von dem Götterkult und dem Totenkult der Ägypter, der wird das etwas nachfühlen können. Und mit der Magie und dem Okkultismus, der mit all diesen Dingen verbunden war. In 1. Korinther 8 heißt es, was aber die Götzenopfer anbetrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Paulus antwortet darauf, die Kenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich einbildet, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt, dass kein anderer Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja tatsächlich viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns nur ein Gott, der Vater, von welchem das All ist und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch welchem das All ist und wir durch ihn. Das gilt für die Gemeinde, aber für die unerneuerten Völker gilt, sie unterstehen finsteren Mächten und Göttern, Fürstentümern und Gewalten, Kosmokratoren oder Weltbeherrschern. Da wird es uns schon klar, dass Jakob sich gefürchtet hat, nach Ägypten hinabzuziehen. Und nun werden sie fragen, was wird er denn geträumt haben in jenem Traumgesicht in der Nacht? Er wird dasselbe geschaut haben, was Abraham geschaut hat, nachdem er die Opfergasse gebildet hat nach dem Befehl Gottes, durch die dann Gott selbst in der lodernden Feuerflamme hindurchgegangen ist. Er hat die Hälfte einer jungen Kuh der anderen Hälfte gegenübergelegt, die Hälfte eines Ziegenbocks, die Hälfte des Ziegenbocks auf der anderen Seite, die Hälfte eines jungen Widders, der anderen Hälfte dieses jungen Widders, eine Turteltaube gegenüber einer flüggen Jungtaube. Und so bildete sich eine Gasse. Wenn nun die beiden Partner, die durch diese Gasse hindurchgingen, den Eid ablegten, dann bedeutete das, ich will zerschnitten werden wie diese Tiere. Wenn ich jemals den Bund brechen werde. Und weil Gott wusste, dass Abraham mit seinem Samen und mit dem Volke Israel niemals diesen Bund würde halten können, ließ er ihn ermüden. Er hatte einen Abwehrkampf auszufechten gegen die herabstürzenden Geier, die sich des Viehes, der geschlachteten Tiere bemächtigen wollten, und wurde schließlich so müde, dass er in einen Tiefschlaf hineinfiel. Und dann ging der Christus hindurch, durch diese Opfergasse, in einer lodernden Flamme, in dem Rauch eines Ofens, er, der dann wirklich zerteilt wurde, weil Israel den Bund gebrochen hat. Er, der dann gesprochen hat, dies ist mein Leib, den ich für euch breche und der für euch gebrochen wird. Denn er ist ja wirklich die junge Kuh, von der Hebräerbrief redet. Er ist wirklich der Ziegenbock, der geschlachtet wird am großen Versöhnungstag, für den lebendigen Gott und der andere Ziegenbock, der geschlachtet wird für den Asasel. Das Christusopfer in der Geisterwelt. Er ist wirklich der junge Widder, der an der Dornenhecke Israels hing in seinem Opfer. Und er setzt seinen Opferweg fort in der Sendung des Heiligen Geistes, dargestellt in der Taube. Und dort in 1. Mose 15 steht geschrieben im Hinblick auf dieses Ereignis, 1. Mose 15, Vers 9 und folgende: Da sprach er zu ihm, hole mir, ich lese einmal von Vers 13 ab. Und er sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht, in der vierten Generation, werden sie hierher zurückkehren. Ja, das wurde dem Abraham geoffenbart mit einem doppelten Du. Und die unsäglichen Leiden Israels in diesen 400 Jahren der Knechtschaft in Ägypten wurden auch in gleicher Weise dem Patriarchen Jakob in jenem Traumgesicht mitgeteilt, in einer doppelten Nennung seines Namens. Und da hat er sich gefürchtet, nach Ägypten, an den Ort der Drangsal, der Einengung des Kerkers und der Knechtschaft hinabzuziehen. Und Gott musste ihn aufrichten und musste sagen, fürchte dich nicht. Weißt du, wer mit dir geht? Ich gehe mit dir hinab. Ich gehe mit dir hinab in die Einengung, in die Knechtschaft, in die Drangsal. Ich gehe mit Israel hinab in die Feuerhölle, in das Exil. Die Schechina geht mit. Ich gehe mit Israel bis ins KZ. Ich, der sich zerteilen lässt, der sich einmal opfern lässt am Kreuz von Golgatha. Ich gehe mit dir hinab. Fürchte dich nicht. Das ist auch das Wort an uns, wenn wir uns fürchten. Der lebendige Gott in seinem Christus geht mit uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Nun eine dritte Episode. Schauen wir wieder hinein in 1. Mose 46 ab Vers 28 bis 31. Das Wiedersehen Jakobs mit seinem Sohne Josef nach 40 Jahren. Und er sandte Juda vor sich hin zu Josef, um vor ihm herzuweisen nach Gosen. Das ist die Landschaft, in der sie angesiedelt werden. Und sie kamen in das Land Gosen, hin zu Nahum, zu Deutsch. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen. Das ist jener Triumphwagen, den er bei seiner Erhöhung erhalten hat, als der Pharao ihn einsetzte über ganz Ägyptenland, als den obersten Herrscher außer ihm. Hat er ihm ja ein weißes Byssusgewand gegeben, als Zeichen der Herrlichkeit. Er hat ihm den Siegelring der Vollmacht an seinen Finger gesteckt, damit er im Namen des Pharao alle Verträge abschließen konnte und alle Befehle geben konnte. Da hat er den großen ägyptischen Amtskragen aus Gold um seinen Hals gehängt und ihn zum obersten Wesir Ägyptens gemacht. Und schließlich hat er ihm den zweiten Staatswagen gegeben, den zweiten Triumphwagen. Und dieser Wagen wurde von Rossen durch alle Orte Ägyptens gezogen, so viele ihrer nur möglich waren, und Herolde liefen vor diesem Wagen einher und riefen: Abreck, beuget die Knie. Nebenbei gesagt, das ist das einzige hebräische Wort, das den Zahlwert 223 hat. Und im Neuen Testament finden wir eine Aussage, die ebenfalls in diesem Zeichen steht. Das Gewächs des Weinstocks, der Kelch des Segens, den wir segnen. Angedenk des vergossenen Blutes Christi, nämlich 7 mal 223. Da ist das Abreck, beugt die Knie, vollendet in der 7. Und wir als Erstlinge dürfen beim Brechen des Brotes und beim Trinken des Kelches jetzt schon die Knie beugen. Und unsere Zunge darf bekennen, Allherr ist Jesus, der Messias, mein Herr. Das, was einmal alle himmlischen, alle Erdenbewohner und alle Unterirdischen zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen werden. Der Triumphwagen. Als Josef jetzt gehört hat, mein Vater kommt, da zieht er sich feierlich an mit all seinen Amtsgewändern. Da legt er sich wieder den goldenen Amtskragen um. Da schminkt er sich nach der Sitte der Ägypter. Da steckt er den Siegelring an, das leuchtend weiße Gewand. Er besteigt den Wagen und fährt in diesem Triumphwagen seinem Vater entgegen. Was für ein Bild! Und als er seiner ansichtig wurde, steigt er vom Wagen herunter, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Das verstehen wir. Es kann auch heißen, er weinte in einem Fort an seinem Halse. Josef, der seinen Vater innig geliebt hat, und sein Vater, der ihn über alle Maßen ausgezeichnet hat, wir würden neutestamentlich sagen, mit Öl des Frohlockens über alle seine Genossen hinaus. Er weinte lange an seinem Halse. Und Israel sprach zu Josef, nunmehr mag ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Und Josef sprach zu seinen Brüdern und zum Hause seines Vaters, ich will hinaufziehen und dem Pharao berichten und zu ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die im Lande Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten. Wunderbar. Ich darf Ihnen einmal etwas sagen. Es sind drei Eigennamen, die hier in dieser rührenden Szene vorkommen. Gosen, Hinzunahum, Israel und der Name Josef. Zusammen ergeben sie den Zahlwert 1050. 50 mal 7 mal 3. 50 die Zahl des Heiljahres und der Wiederbringung, 7 die Zahl der Vollkommenheit und 3 die Zahl der Dreieinheit Gottes. Merken Sie sich diese Zahl, wir werden sie dann noch einmal wiederfinden an einer anderen sehr entscheidenden Stelle. Josef im Triumphwagen eilt seinem Vater entgegen. Und wenn wir dazu nehmen, die Namensbedeutung von Gosen hinzu Nahum, da dürfen wir hier etwas sehen von der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen etwas aus dem Worte Gottes, dass der Vater im Leiden seines Sohnes, des gekreuzigten Messias, mitgelitten hat. Dass er mit ihm gegangen ist in seiner Passion. Dass nicht nur der Sohn Gottes gelitten hat, sondern dass der Vater mit ihm gelitten hat, sonderlich in jener Zeit, als er sein Angesicht vor ihm verbarg und als der Sohn Gottes abgeschnitten wurde von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens an unserer Stelle. Und da werden wir etwas von der Himmelfahrt und Heimkehr und Thronerhöhung des Herrn Jesus in dieser kleinen Episode prophetisch schauen dürfen. Denken wir nur an das Wort, das das sogenannte hohe priesterliche Gebet eröffnet. Vater, die Stunde ist gekommen, dass dein Sohn verherrlicht werde. Vater, ich komme zu dir, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Was für eine Sehnsucht Christi, der in unser armes Fleisch und Blut hineingekommen ist. Ich möchte dazu vielleicht auch noch einen kleinen Psalm lesen. Es ist ja ein Messias-Psalm. Alle Vorsängerpsalmen, eigentlich dem Siegbringer gewidmete Psalmen, sind Messias-Psalmen. Und so dürfen wir in diesem Psalm 43 etwas sehen von der ganzen gespannten Erwartung, Vorfreude und Sehnsucht des Sohnes Gottes nach dem Wiedersehen mit dem Vater, nach jenem Tag, nach jener Stunde, wo er dem Vater und der Herrlichkeit des Vaters wieder gegenübertritt. Psalm 43. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit, wieder eine lieblose Nation. Von dem Manne des Truges und des Unrechtes errette mich, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Warum gehe ich trauernd einher wegen der Bedrückung des Feindes? Fast würde ich hinzufügen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen in das unzugängliche Licht, der meine Jubelfreude ist, und werde dich preisen mit der Laute, Gott, mein Gott. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichtes und mein Gott ist. Und so dürfen die beiden sich wiedersehen, Josef und Jakob, der Sohn Gottes und der Vater und der Sohn, nach einer langen, qualvollen Trennung. Nun schlagen wir auf 1. Mose 47, Vers 7 bis 12. Dort bekommt Jakob eine Audienz bei dem Pharao. Wer von Ihnen schon einmal aus der ägyptischen Kunst etwas gesehen hat, von den Amtsgewändern des Pharao oder von einem Thronsaal des Pharao, der wird das zu würdigen wissen, was das bedeutete. Normalerweise bekam kein Ägypter eine Audienz bei dem Pharao, sondern er musste sich an seine Minister wenden, an seine Hofbeamten, an seine Angestellten. Es war eine außerordentliche Ausnahme, dass Jakob dieses Grußes, dieser Audienz gewürdigt wurde. Da möchten wir nun meinen, es habe ihn gebannt vor dieser Situation. Er habe ein wenig gezittert. Er habe sich vorher die Worte zurechtgelegt, die er diesem Manne sagen werde, damit er sich nur ja nicht in einer falschen Weise benehme oder ähnliches, wie wir schwachen Geschöpfe es getan hätten. Aber er tut etwas ganz anderes, etwas Erstaunliches. 1. Mose 47, ab Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn vor den Pharao hin. Also er nimmt ihn so in den Arm, führt ihn in den Audienzsaal vor den Thron des Pharaos, legt seine Hand auf ihn und sagt, so, jetzt bleib mal da stehen. Und Josef tritt einen Schritt zurück. Und da auf einmal erhebt Jakob seine Hände und segnet den Pharao. Jahweh segne dich und behüte dich. Jahweh, lasse sein Angesicht aufstrahlen über dir und sei dir gnädig. Jahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede. Das muss wie eine Bombe eingeschlagen haben bei diesem Manne, bei diesem Herrscher Ägyptens. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind der Tage deiner Lebensjahre? Er muss ja irgendetwas sagen. Vielleicht war er auch ein wenig peinlich berührt von diesem frommen Segensspruch. Das hat er noch nie erlebt. Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre, und sie haben nicht erreicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Ja, wir wissen ja, dass die Jahre der Urväter viel höher waren als dann selbst bei Abraham, Jakob und Isaak und dann schon gar in unserer Zeit. Ja, wenige Jahre waren es, sagt er, 130, was ist das? Was ist das? Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Er spricht ein großes Wort gelassen aus. Und dann auf einmal erhebt er noch einmal seine Hände und segnet den Pharao noch einmal. So wie es im Psalm 121 heißt, Jahweh wird behüten und segnen deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Wunderbar, so legt er den Segen Abrahams auch auf das ägyptische Volk. Der Segen Abrahams, der einmal über das erneuerte Israel allen Völkern dieser Erde zukommen soll. Und der in Jesus Christus, dem Messias, ansatzweise schon jetzt den Erstlingen aus den Völkern dieser Welt zukommt. Aber im Messiasreich wird er einmal in gewaltiger Weise allen Völkern zukommen. Und da wird sich auch der Segensspruch Jakobs an Ägypten erfüllen. Ich möchte hierzu noch lesen Jesajas 19, ab Vers 23. An jenem Tage, oder ich lese noch ein wenig weiter, ab Vers 21. Und Jehova wird sich den Ägyptern kundgeben, und die Ägypter werden Jehova erkennen an jenem Tage. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden Jahwe Gelübde tun und bezahlen. Und Jahwe wird die Ägypter schlagen. Schlagen und heilen. Und sie werden sich zu Jahwe hinwenden. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tage wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern Jahwe dienen. An jenem Tage wird Israel das Dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien. Ein Segen inmitten der Erde. Denn Jahwe der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Da wird sich der Segen Jakobs, der Segen Abrahams, den Jakob weitergegeben hat, erfüllen im Reiche des Messias. Meine Zeit eilt davon. Und nun eine letzte Episode. Wiederum ein Segen Jakobs, nämlich der Segen über die Kinder Josefs, über Ephraim und Manasse. Manasse der Erstgeborene, Ephraim der Nachgeborene. Und wir wissen ja vielleicht schon, ich habe das hier auch schon einmal erwähnt, dass Jakob dem Ephraim, dem Jüngeren, den Segen der rechten Hand gab, also den Hauptsegen, den Kapitalsegen, und dem erstgeborenen Manasse den Segen der linken Hand, den geringeren Segen. Was übrigens Josef gar nicht erfreute. Merkwürdigerweise geschah hier das Gleiche, was bei Jakob und Esau geschehen war, nach der ewigen Vorherbestimmung Gottes. Jakob habe ich geliebt, und Esau habe ich gehasst. Das heißt, zurückgestellt im Sinne der heilsplanmäßigen Auserwählung. Ich möchte Ihnen zunächst eine Geschichte erzählen. Ich kenne einen jüdischen Bruder, Erich Weinmann. Der wurde als Kind von den Nazis errettet, durch einen Kindertransport nach England. Und als er herangewachsen war und der Krieg begann, hat er sich der englischen Armee zur Verfügung gestellt und dort als Offizier gedient. Nach dem Krieg kam er herüber nach Deutschland und er wollte die Leute auffinden, die seine ganze Familie ausgerottet hatten, um sich an ihnen zu rächen. Da ist er hineingegangen, durch einen bloßen Zufall, würden wir sagen, in eine Versammlung von Hermann Seyß und kam bei dieser Versammlung zum lebendigen Glauben an Jesus, den Messias Israels. Und seitdem hat er sich an den Deutschen gerecht, als Evangelist, und hat Menschen aus Deutschland zum Glauben geführt. Heute sitzt er im Rollstuhl, er ist gelähmt, kann aber hier und dann noch einen Dienst tun. Und er erzählt in seinem Zeugnis, er ist ja aufgewachsen im Hause eines assimilierten Rechtsanwaltes, eines jüdischen Rechtsanwaltes, der hat ihn eines Tages als Kind vor seine Bücherei geführt und hat gesagt, da stehen sämtliche Philosophen und sämtliche Religionslehrer. Wenn du einmal groß geworden bist, darfst du dir heraussuchen, was du gerne möchtest. Aber er hatte eine Großmutter, eine orthodoxe, gläubige Großmutter, die er sehr liebte. Und jeden Abend, ehe er zu Bett ging, hat diese Großmutter ihn heraufgerufen, hat ihm die Hände auf den Kopf gelegt und ihr Gebet endete jedes Mal mit dem Wort, Gott segne dich wie Ephraim und Manasse. Und er sagt, dieses Gebet war sicherlich der Hauptgrund dafür, dass der lebendige Gott diesen Segen verwirklicht hat und mich zu Jesus, seinem Messias, führte. So, nun, vielleicht lesen wir jetzt ein wenig anders. 1. Mose 48, ab Vers 8. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind diese? Und Josef sprach zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sprach er, bringe sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Das ist ein bitteres Los, wenn man blind wird. Der Dichter Gottfried Keller hat einmal geschrieben, Augen, meine lieben Fensterlein, gebt mir schon so lange holden Schein, lasset freundlich Bild um Bild herein, einmal werdet ihr verdunkelt sein. Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt. Und wir haben schon manchmal, meine Frau und ich, gesagt, wenn wir in den Bergen wanderten und die Wunder der Natur schauen, man müsste 6 Augen haben, wie eine Spinne. Aber wenn man dann blind ist und nichts mehr sieht, das ist wirklich eine Tragödie. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und er führte sie näher zu ihm und er küsste sie und umarmte sie. Und nun geschieht etwas. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen, und siehe, Gott hat mich sogar deinen Samen sehen lassen. Da steht nicht wieder zu sehen. Was ist hier geschehen? Hat Gott ihm noch einmal für einen Moment sein Augenlicht gegeben? Aber zumindest stand er in einer prophetischen Sicht. Er hatte eine prophetische Schau, die er dann auch in seinem Segen über diese Söhne Josefs kundtut. Ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar, deine Kinder, deinen Samen sehen lassen. Da blitzt es noch einmal auf. Aber er sieht nicht nur mit den äußeren Augen seines Leibes, sondern auch mit den inneren Augen des Herzens, die auch wir haben sollten. Erleuchtet durch den Heiligen Geist, an den inneren Augen des Herzens, um ihn zu erkennen, um Jesus anzuschauen und seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und in seine Klarheit verwandelt zu werden durch das Anschauen seines Bildes. Und wir sollten uns alle eine solche prophetische Schau schenken lassen. Und Josef führte sie von seinen Knien heraus und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner rechten, zur linken Hand Israels. Und Manasse mit seiner linken, zur rechten Hand Israels. Und führte sie näher zu ihm. Und Israel streckte seine rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Er war aber der Jüngere, und seine linke auf das Haupt Manasses. Er legte seine Hände absichtlich also. Bader übersetzt, er führte klug seine Hände in prophetischem Geist. Oder Buber, seine Hände querte er. Es ist ein Kreuz. Oder Schmoller, mit Wissen führte er seine Hände so. Prophetisches Wissen. Und die Elberfelder hat in der Anmerkung, er kreuzte seine Hände. Das ist ein Segen im Zeichen des Kreuzes, der dem Josef überhaupt nicht gefallen will. Er protestiert ja dann. So erhalten auch wir einen Segen im Zeichen des Kreuzes. Denn die Gemeinde Jesu Christi geht ihren Weg unter dem Zeichen des Kreuzes. Sie empfängt nicht nur den Segen der Höhe aus der Höhe, sondern auch den Segen der Tiefe aus der Tiefe. Aus Drangsalen, Ängsten, Lasten, Beschwerden, Kämpfen, Mühen und Leiden. So wie es dann hernach im Segensspruch Jakobs über Josef steht. Er kreuzte seine Hände. So hat vielleicht mancher von uns es erlebt, dass auch seine Lebenskonzepte, die er sich ausgedacht hat, von dem lebendigen Gott zerrissen worden sind. Und Gott ihn ganz anders geführt hat im Zeichen des Kreuzes. Aber es war der Segen Gottes darin, der Segen im Zeichen des Kreuzes. Vers 17. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, war es übel in seinen Augen. Und er fasste seines Vaters Hand, um sie von dem Haupt Ephraims hinwegzutun, auf das Haupt Manasses. Und Josef sprach zu seinem Vater, nicht also, mein Vater. Er denkt, der Vater habe das getan, weil er blind war. Nein, es war prophetische Schau. Nicht also, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volke werden und auch er wird groß sein. Aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und sein Name wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an selbigem Tage und sprach, in dir wird Israel segnen und sprechen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. So spricht der Vater auch heute noch, wenn er uns Wege führt, die uns nicht gefallen wollen und gegen die wir protestieren. Er weiß um die Weisheit aller Wege, die wir geführt werden. Und auch diese Aussage, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es, hat wieder um den Zahlwert 1050. Den Zahl der Wiederbringung 50, die Zahl der Vollendung 7 und die Zahl 3, die Zahl des lebendigen Gottes. So wie wir es vorhin schon schauten in Gosen, Isaak und Josef. Ich möchte schließen, indem ich ganz einfach, ohne es auszulegen, den Segen Jakobs noch lese, den er hernach über Josef ausgesprochen hat. Und dazu lesen wir 1. Mose 49 ab Vers 22. Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Der Fruchtbaum ist also Jakob selbst gewesen. Und hier denken wir wieder an den grünenden Palmbaum, der im Hause Gottes blüht und der auch im Alter noch Gott dient und Zeugnis für ihn ablehnt. Sohn eines Fruchtbaumes am Quell, am Wasserquell des Heiligen Geistes. Die Schösslinge treiben über die Mauer. Und es reizen ihn und schießen und es befehden ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. So sind auch wir solche, die in der Vollwaffenrüstung Gottes stehen und die sich bedecken sollten mit dem Langschild des Glaubens gegenüber den Feuerpfeilen des Bösen, die uns Tag und Nacht entgegenfliegen. Und unsere Hände, die das Schwert des Wortes Gottes führen und die schwache Hände sind stark. Wenn sie aber stark sind, dann sind sie es nur durch die Hände des mächtigen Jakobs. Und der mächtige Jakobs ist der Christus selbst, der Vater in seinem Sohn. Von dannen ist der Hirte, der Felsen oder der Stein Israels. Sie werden sich schon manchmal gefragt haben, warum die Juden einen zweifachen Messias erwarten. Einen Messias ben Josef und einen Messias ben David. Der Messias Sohn Josefs ist für sie der leidende Messias. Und der Messias Sohn Davids ist für sie der machtvolle Herrscher, der kommen wird am Ende der Tage. Wir wissen, es ist einer, ein Messias, der gelitten hat und der vom Vater verherrlicht worden ist. Sie sind auf diese Idee gekommen von dieser Stelle aus. Sie haben die Aussage von dannen ist der Hirte der Stein Israels gedeutet auf Josef. Der Messias kommt aus Josef. Nein, das ist nicht wahr. Der Messias ist aus Juda entsprossen, aus dem Samen Davids. Aber diese Aussage bezieht sich nicht auf Josef, sondern bezieht sich auf den mächtigen Jakobs, auf den lebendigen Gott und seinen Christus. Gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort, von dem mächtigen Jakobs, ist der Hirte Israels, ist der Stein und Felsen Israels, nämlich von dem Gott deines Vaters. Und er wird dir helfen und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben. Die haben wir alle gerne. Und mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt. Die haben wir nicht so gerne. Aber es sind auch Segnungen Gottes im Kampf und im Leiden. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Voreltern bis hin zur Grenze der ewigen Hügel. Und das sind die Mächte in der unsichtbaren Welt. Diese Segnungen werden sein auf dem Haupte Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten, des Geheiligten und Gekrönten unter seinen Brüdern. Und da sehen wir noch einmal den Messias aus dem Stamme Juda. Und damit möchte ich schließen. Es waren Ereignisse aus dem Alter Jakobs, und aus der Altersreife dieses Mannes, als Gott ihn noch einmal zu einer geistlichen Höhe geführt hat, wie er sie zuvor nie besessen hat. Auch wir wollen darum beten, dass wir Väter in Christo werden, die den erkennen und lieben, der von Urbeginn an ist. Amen.